Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist die Regisseurin Nathalie Haller. Für ihre Spiel- und Dokumentarfilme wurde sie mehrfach ausgezeichnet und in diverse internationale Jurys berufen. Wahrscheinlich ist es ihrem konsequenten Fokus auf Grundrechte geschuldet, dass sie zu den mutigsten Stimmen der zeitgenössischen Dokuszene zählt. Mit Die letzte Botschafterin wirft Nathalie Haller nun einen Blick auf das Schicksal Afghanistans nach der Taliban-Machtübernahme vor 4 Jahren. Und sie zeigt den unermüdlichen Kampf einer Frau, die ihre Rollen als Diplomatin und Frauenrechtsaktivistin gekonnt verbindet. In Folge 55 des Bühneneingangs sprechen wir über die Kunst des Widerstands und die Kunst als widerständige Praxis. Wir beleuchten das Überleben von Kultur und Bildung unter politischen Extrembedingungen und wir gehen der Frage nach, was KünstlerInnen in stabilen Demokratien eigentlich für ihre KollegInnen in Diktaturen leisten können. Liebe Frau Haller, danke, dass Sie mich im Podcast-Studio besuchen.
Danke, dass ich eingeladen wurde.
Ihr Film, die letzte Botschafterin, begleitet ja Manisa Bakhtari, die Afghanistans letzte Botschafterin in Wien, nach der Machtübernahme der Taliban. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung und aus den Erzählungen anderer, dass so ein Film ja ein Riesenbekenntnis ist, zeitlich, ökonomisch, von den ganzen Ressourcen, die man da reinsteckt. Was hat Sie persönlich dazu bewogen, dass Sie diese Geschichte rund um diese Frau unbedingt erzählen wollten und sich so lang darauf eingelassen haben, da Arbeit, Liebe, Planungen reinzustecken?
Ja, das ist wahr. Also so ein Film ist wirklich ein Riesenbekenntnis, weil wenn man ein Thema wählt, dann ist man 1, 2, 3, 4 Jahre sozusagen künstlerisch und in jeder Hinsicht blockiert. Und das muss schon wirklich ein Herzensprojekt sein, dass man so einen Film macht. Und das Thema Afghanistan und vor allem die Geschichte der Botschafterin war von Anfang an ein Herzensprojekt für mich. Das ist ganz spontan entstanden, weil ich eben die Botschafterin beim ZIP2-Interview mit Armin Wolf vor beinahe 4 Jahren zufällig gesehen habe. Und ich war so beeindruckt von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Charisma. Und also vieles hat mich dazu bewogen, diesen Film zu machen. Ich wollte ihr helfen. Ich wollte den Frauen und Mädchen in Afghanistan eine Stimme verleihen über diesen Film. Ich habe gefürchtet, dass das Land bald vergessen wird und das Schicksal von den Frauen vor allem dort, nachdem wir die Bilder vom Flughafen in Kabul gesehen haben. Und meistens ist es so, dass danach eine Riesenstille folgt, sozusagen nach dem Sturm. Und so war es ja auch. Also Afghanistan ist ja wirklich in Vergessenheit geraten und ist es in Wirklichkeit jetzt noch. Umso mehr freue ich mich wahnsinnig, dass der Film so viel Aufmerksamkeit bekommt und dass eigentlich diese Energie, die ich reingesteckt habe in diesen Film, 4 Jahre waren es, jetzt nicht in keiner Hinsicht umsonst waren.
Sie haben es angesprochen, der Film bekommt viel Aufmerksamkeit. Ich selbst habe gestern Zeit im Bild geschaut, am Vortag unserer Aufnahme, habe gesehen, dass Sie zum einen in der ZIP1 waren. Ich glaube, in der ZIP2 war dann wieder die Botschafterin zu Gast. Also der Initiationsmoment hat sich wiederholt, 4 Jahre später. Woran liegt das, dass es in unserer, sag ich, medialen Logik immer solche Anlassfälle, solche Jubiläen braucht, dass ein Thema gesetzt ist? Warum verrutscht das dann während des Jahres eigentlich immer von der Landkarte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es liegt schon daran, dass einfach, glaube ich, der Mensch im Grunde genommen im Alltag so sehr beschäftigt ist mit seinem eigenen Leben und seinen eigenen Problemen und jetzt nicht unbedingt über die Grenzen hinweg schaut. Und der Mensch beschäftigt sich auch nur mit Themen, die halt jetzt gerade durch die Medien immer und immer wieder wiederholt werden. Das ist jetzt, das ist der Krieg in der Ukraine, das ist jetzt Gaza, wobei es eben so wichtig ist, dass darüber berichtet wird, überhaupt keine Frage. Aber wenn es eben Krisen sind, über die nicht berichtet wird, dann denkt auch der Mensch nicht daran, weil es einfacher ist, im Grunde genommen, ich sage es jetzt hart, den Kopf in den Sand zu stecken. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eben jetzt andere alternative Medien gibt und den Menschen in Erinnerung zu rufen, dass es eben noch andere Schicksale gibt, außer jenen, die jetzt gerade im Spotlicht sind. Und deswegen, ich glaube, das ist eine wichtige Rolle, die wir als Dokumentarfilmer haben.
Ihr Film arbeitet da ja eigentlich sehr logisch, sehr chronologisch. Er beginnt mit einer Zählung der Tage seit dem 15. August 2021. Also es beginnt mit dem Tag 0, logischerweise. Welche symbolische Bedeutung hat dieser Tag für Sie und vor allem auch für Manisa Bakhtari im Kontext des Films? Welche wirklich ganz unmittelbaren Auswirkungen hatte dieser Tag eben auf das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Afghanistan, allgemein in Kabul im Speziellen?
Also dieser Tag hat natürlich alles verändert. An diesem Tag ist die Zukunft der Mädchen in Afghanistan praktisch ausgelöscht worden. An diesem Tag wurden die Frauen, also die Hälfte der Bevölkerung, wurde ihrer Rechte entraubt. Das ist natürlich nicht von einem Tag auf den anderen passiert, aber der Tag Null war einfach dieser Startpunkt, dieser Beginn einer menschlichen oder gesellschaftlichen Tragödie. Und es war auch so, wie ich die Botschafterin kennengelernt habe, ist mir aufgefallen, dass sie diese Tage gezählt hat. Also diese Idee ist eigentlich von ihr gekommen. Sie hat die Tage gezählt, an denen die Mädchen nicht mehr in die Schule durften. Und das hat eben mit Machtübernahme der Taliban am 15. August begonnen. Und meine Grundidee war, sozusagen, also der ursprüngliche Titel war ja Tagebuch einer Botschafterin. Also ich wollte sozusagen ein Tagebuch führen von dem Schicksal der Botschaft und der Botschafterin und von dem Schicksal der Mädchen und Frauen in Afghanistan. Und daraus ist dann, es ist ein Tagebuch geblieben, so wie Sie sagen. Also es stimmt, es ist chronologisch in gewisser Art und Weise, aber es ist zusätzlich ein Porträt und ein Porträt auch eines Landes. Zumindest war das mein Versuch, ein Porträt auch eines Landes zu machen, um jetzt auch diese Stereotype zu brechen, die in Bezug auf Afghanistan bestehen. Also deswegen war dieser Film so vielschichtig. Aber es war mir wichtig, auch diese Schönheit und diese kulturelle Vielfalt und diesen Reichtum dieses Landes zu zeigen, eben über den Vater von der Manisha. Das ist jetzt, ich bin jetzt von den Tagen weg, habe ein bisschen Thema gewechselt, aber ja, dieser Film, ja, es gibt so viele Schichten und eine dieser roten Linien sind diese Tage, die ich zähle, weil sie auch, glaube ich, dem Zuschauer helfen, einfach dieser Erzählung zu folgen. Und auch diese Monstrosität zu verstehen, was es bedeutet, so viele Jahre lang, dass Mädchen so viele Jahre lang ihre Chance auf Schulbildung beraubt werden, weil ganz am Ende des Films schreibe ich ja dann noch einmal diese Tage hin. Ganz am Ende da haben wir schon längst aufgehört zu filmen und zu schneiden, aber ganz am Ende, wie ich da nichts mehr ändern konnte im Film, schreibe ich dann noch, habe ich die Tage zusammengezählt und da waren es 1200 irgendwas Tage. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Lassen Sie uns das auch ein bisschen unterkomplex mal aufdröseln. Ich finde diesen Tag Null sehr faszinierend als Kipppunkt, ja, weil das hat man ja ganz selten, dass die Dinge so von einem auf dem anderen Moment kippen. Ja. Natürlich war das auch dort ein schleichender Prozess, der sich angekündigt hat, aber es war schon ein sehr sichtbarer, radikaler Schnitt, der da innerhalb von Stunden vollzogen wurde. Wie darf ich mir, weil Sie haben gesagt, kulturelle Vielfalt Afghanistans, Klischeebilder und so weiter, wie darf ich mir Afghanistan vor diesem Tag Null vorstellen? War das ein Land, das sich, sage ich einmal, schon geöffnet hat, liberaler geworden ist? Gab es da, wir sind ja hier ein Kunst- und Kultur orientierter Podcast? Gab es da Theater, Kinos, Konzerte? Konnte man da ausgehen? War das schon auf diesem Weg, in diese Richtung? Und ist das dann wirklich alles von einem auf den anderen Moment zum Erliegen gekommen?
Ja, es gab das alles. Es gab Schulen, es gab Universitäten, es gab eine breite Kunstszene, eine breite Kulturszene. Das waren ja viele Jahre, es waren ja praktisch 20 Jahre nach dem Fall des ersten Taliban-Regimes. Also das war eine lange Zeit, praktisch eine ganze Generation an Mädchen, die in Freiheit aufgewachsen sind und erzogen wurden. Und ich habe so viele jetzt geflüchtete, junge afghanische Mädchen kennengelernt, junge Frauen, die sowas von gebildet sind und modern sind und in jeder Hinsicht jetzt nichts, also man würde überhaupt nicht diesem Bild entsprechen, diesem Bild dieser also untergeworfenen Frau mit Burka, also genau diese einzigen Bilder, die man ja jetzt noch sieht von diesem Land. Also in Wirklichkeit war das ein total freies Land. Natürlich muss man unterscheiden zwischen Stadt und der Peripherie. Das war schon immer so in Afghanistan. Ich bin jetzt auch keine Afghanistan-Expertin, aber das, da gibt es so viele Gründe, warum natürlich diese Modernisierung, die es in den Städten gegeben hat, jetzt nicht zur Gänze die Peripherie, also die ruralen Gegenden erreicht hat. Und trotzdem auch dort sind die Mädchen in die Schule gegangen und auch von dort, auch dort gab es eine breite Kulturszene, die ja von den Taliban absolut ausgelöscht wurde. Also die Künstler, ganz viele sind geflohen, weil ja Musik ist verboten. Praktisch alles, was jetzt eigentlich das Leben schön macht, in vieler Hinsicht, vor allem gerade in kultureller Hinsicht, ist verboten worden. Und es ist jetzt nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen geschehen, aber von innerhalb weniger Wochen war es soweit.
Können Sie ungefähr erklären, weil das hat ja auch was Modellhaftes, wie die Auslöschung so einer intellektuellen Lebendigkeit vor sich geht, weil zum Beispiel im Fall von Syrien, wo ja auch im Kern fundamentalistische Kräfte übernommen haben und sich jetzt aber westlicher zeigen, als man vielleicht erwartet hat, hat man ja die Furcht, dass es diesen abrupten Kipppunkt auch irgendwann geben wird. Wie geht so eine Auslöschung vor sich? Gehen die dann durch die Straßen, machen alles dicht und bedrohen die Leute? Wird dann noch zumindest formal ein Gesetzgebungsprozess vorgeschaltet, um das irgendwie zu legitimieren? Wie darf man sich das vorstellen?
Naja, die Taliban haben Dutzende Dekrete erlassen, in denen sie einer nach dem anderen die Menschen ihrer Freiheit beraubt haben. Also das war sozusagen jetzt auf der legalen Ebene. Und auf der praktischen Ebene ist es so, dass sie gehen in Dörfern teilweise von Haus zu Haus, suchen die Musikinstrumente, verbrennen sie. Es gibt ja diese Aufnahmen von diesen Haufen an Instrumenten, die gebrannt wurden. Es gibt natürlich generell wenige Bilder darüber, weil sowas ja, da sind ja keine Journalisten daneben, die das dokumentieren können, aber es ist eine Tatsache. Und es ist eine faktische mit Gewalt ausgeübte Auslöschung von der Kultur, von der gesamten kulturellen Szene.
Mhm. Lassen Sie mal uns wieder von dieser allgemeineren Ebene, von der Systemebene ein bisschen näher an Ihren Film herantreten. An die Botschafterin Bagdari, die ihre Protagonistin ist. Die vertritt ein Land, dessen Regierung in der Form, wie sie bestellt wurde, nicht mehr existiert. Es gibt neue Machthaber, die international politisch nicht anerkannt sind. Wie ist denn eigentlich ihre Rolle in diesem, Vakuum? Ist sie Diplomatin? Ist sie eine Aktivistin, wie unterscheidet sich ihre Rolle, wenn sie Diplomatin ist, von einer traditionellen Diplomatin? wie haben Sie die eigentlich gezeichnet? Wen haben Sie da porträtiert?
Ich habe die Diplomatin und Aktivistin porträtiert, beides. Und das ist auch ihre Funktion und ihr Leben jetzt. Sie war auch immer im Grunde genommen Aktivistin. Sie hat sich immer für Frauenrechte eingesetzt, auch lange bevor sie Diplomatin war. Also ich glaube, sie hat immer diese beiden Seiten inne gehabt. Aber natürlich ist jetzt durch diese Machtübernahme, durch die Taliban, hat sich diese aktivistische Seite sicher in den Vordergrund gerückt, wobei sie sie unterscheidet sich jetzt von anderen Diplomaten nicht wirklich. Also sie vertritt Afghanistan weiter vor der UNO, vor der OSZE. Sie hat die Akkreditierung von der österreichischen Bundesregierung. Sie wird auf Botschafter-Events eingeladen. Sie wird von allen Stakeholdern im diplomatischen Bereich weiterhin als die Botschafterin anerkannt. Also mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel von russischen Diplomaten oder nicht gut gesinnten Diplomaten, aber generell wird sie ist einfach eine Botschafterin wie jede andere, aber sie hat halt mit irrsinnigen Limitationen zu kämpfen, weil sie eben nicht diese wirtschaftliche, also finanzielle Unterstützung hat, weil sie nicht die Unterstützung von der Regierung ihres Landes hat, weil sie dadurch gezwungen ist, praktisch eine Einzelkämpferin zu sein. Aber sie hat ein Team, ein Botschaftsteam, ein kleines, die helfen alle zusammen, die unterstützen sich gegenseitig und sie bekommt ja moralische Unterstützung aus vielen, vielen Kreisen und Gesellschaftskreisen, aus der Zivilgesellschaft, aus der Politik. Und ich glaube, das gibt ihr auch diesen Mut und diese Kraft, weiterzumachen und vor allem diese Rolle, die sie hat als Diplomatin, nicht aufzugeben und den Taliban zu überlassen. Weil das, sie ist sich bewusst, dass diese Plattform, die sie hat als Botschafterin, einfach eine sehr potente Plattform ist, um sich weiterhin für die Rechte der Mädchen und Frauen in Afghanistan einzusetzen.
Verstehe, also sie geht einfach nicht weg, weil die frei gewordene Fläche würden andere übernehmen, ne? Die frei gewordene Bühne. Wien hat ja eine afghanische Botschaft oder hatte zumindest eine, ich glaube im 14. oder 15. Bezirk, oberhalb der Schmelz, kann das sein? Ist das in der Gegend irgendwo?
In Otterkring hat sie Otterkring. Die Botschaft, die gibt es weiterhin, ja.
Und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, das heißt, diese Botschaft wird nach wie vor von ihr bewohnt, bearbeitet oder wie auch immer?
Ja, also sie wohnt nicht dort, aber es ist ein sozusagen ein Gebäude, also es ist ein zweistöckiges Gebäude, das ihr dankenswerterweise von einem Afghanen, also von der afghanischen Zivilgesellschaft, von einem Afghanen zur Verfügung gestellt wurde, also der sie einfach finanziell auch unterstützt, ihre Arbeit. Und dort ist auch befindet sich das Konsulat. Und dort über ihre Tätigkeiten auch als Konsulat und eben diese Tätigkeiten, die sie verrichten, der afghanischen Bevölkerung, also für die afghanische Bevölkerung, dadurch bekommt diese Botschaft auch gewisse Einnahmen, die natürlich beschränkt sind, weil sie können kein Visum ausstellen, sie können keine Pässe ausstellen, aber sie können viele andere Tätigkeiten sehr wohl tun, also sozusagen Beglaubigungen oder alle diese Tätigkeiten, die sie jetzt wie ein Notar verrichten, ein afghanischer Notar, das können sie machen und dadurch überleben sie.
Konnte das auch in ihren bisherigen Antworten ganz gut erkennen. In ihrem Film geht es auch ganz stark natürlich um das Schicksal der Mädchen und Frauen, insbesondere was das Thema Bildung betrifft. Im Film selber geht es auch viel um das sogenannte Daughters-Programm, das afghanischen Schulmädchen eine geheime Ausbildung ermöglicht. Wie würden Sie das einordnen? Ist das eine Form von auch kulturellem Widerstand? Sehen Sie Bildung und Kultur als untrennbar miteinander verbunden? Oder gehören Sie eher zu der Gruppe, die sagen, Kunst und Kultur alles schön und gut, aber wenn es ans Eingemachte geht, haben mal andere Dinge Vorrang und wenn es dann wieder besser läuft, können wir uns um die Freiheit der Kunst und Kultur als demokratisches Gut kümmern?
Ich glaube, es ist so ein wesentliches und wichtiges Gut einer Gesellschaft. Und die Botschafterin sagt immer, Education is the clue. Und das, an das glaube ich auch. Also du kannst keine freie und demokratische Gesellschaft formen und es kann keine entstehen, wenn diese Menschen nicht gebildet sind. Und umgekehrt ist es auch eine Waffe, so die sie die Taliban, wie sie die Taliban jetzt verwenden, indem man einen Teil der Gesellschaft aus der Bildung ausschließt, hat ja Auswirkungen auf das demokratische Bewusstsein jedes Einzelnen und auf die Freiheit eines Einzelnen. Es gibt jemanden, der keine Chance hat, jetzt eine Ausbildung zu haben, der hat auch keine Chance, jetzt gerade bei den Frauen ein selbstständiges, freies Leben zu führen, weil sie dann wieder in Abhängigkeit geraten. Und auf kultureller Ebene das Gleiche. Es ist für eine Gesellschaft ist es total wesentlich, dass diese Bereiche nicht ausgeklammert sind, weil sie auch viel aussagen über das Wesen einer Gesellschaft. Also eine Gesellschaft ohne Kultur, was ist das? Das ist genau das, was die Taliban wollen.
Es ist ja ein geheimes Ausbildungsprogramm. Was bedeutet das konkret?
Ja, also geheimes. Es ist eine Initiative, sagen wir mal so, die Mädchen unterstützt, also finanziell und moralisch unterstützt, eben über eine Partnerschaft, die man übernimmt für ein Mädchen, um dem Mädchen die Möglichkeit zu geben, entweder in Privatunterricht zu gehen, in Geheimschulen, vor allem auch es gibt sehr viele Initiativen von Online-Schulen, aber die sind ja auch alle nicht gratis. Also, dass man das Mädchen unterstützt, dass in irgendeine dieser alternativen Ausbildungssysteme hineinkommt. Nichts davon kann ein normales Schulsystem ersetzen. Und meistens geht's auch nur darum, dass sie jetzt Englisch lernen oder eventuell vielleicht noch Mathematik. Also es ist sehr beschränkt, aber es ist besser als nichts. Und es gibt einfach diesen Mädchen, die unterstützt werden, die das Gefühl, sie sind jetzt nicht ganz allein gelassen. Sie sind jetzt nicht von der Welt vollkommen vergessen. Es gibt irgendwo jemanden auf dieser Erde, der sich jetzt noch kümmert um sie, dem das Schicksal dieses einzelnen Mädchens am Herzen liegt und das Mädchen dadurch auch wieder Mut bekommt und auch Lebenswillen bekommt, weil ja die Selbstmordrate unter den jungen Mädchen jetzt extrem hoch ist. Das weiß man. Und das ist auch kein Wunder, wenn man sich vorstellt, unter welchen Bedingungen die jetzt praktisch eingesperrt zu Hause leben müssen, ohne irgendwelche Zukunftsaussichten.
Diese geheime Facette des Bildungsprogramms habe ich ganz bewusst angesprochen, weil wir wissen ja aus der Geschichte, dass in totalitären Systemen sich auch Kunst immer wieder in geheime Räume zurückzieht, wenn die öffentliche Äußerung schlicht und ergreifend verboten ist. Haben Sie Einblicke, ob sich diese lebendige Kunst- und Kulturszene, von der Sie gesprochen haben, in einem progressiver werdenden Afghanistan, haben Sie Einblicke, wo sich die hinbewegt hat? Gibt es da geheime Räume? Ist die zerschlagen? Wie geht es diesem künstlerischen, kulturellen Untergrund?
Also wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt nicht wirklich Einblicke, aber es ist so, dass die konnten, sind geflohen, weil sie einfach unter dem Taliban-Regime in keiner Art und Weise ihre Kunst ausüben können. Und ein Künstler, der jetzt nur praktisch eingesperrt in den vier Wänden seine Kunst ausüben kann, ist halt auch in jeder Art und Weise beschränkt. Wenn du ein Sänger warst, dann möchtest du für dein Publikum singen. Und wenn du ein Maler warst, möchtest du Ausstellungen organisieren, möchtest du deine Bilder den Menschen zur Verfügung stellen. Was bringt es, wenn du nur für dich alleine malst, wenn niemand mehr deine Bilder sehen kann? Also ich bin mir sicher, dass ein Künstler ist ja immer ein Künstler. Und wenn das Künstler nicht die Chance gehabt hat zu fliehen, dann wird er in irgendeiner Art und Weise im Geheimen seine Kunst ausüben. Nur ist es eine Kunst, die er nicht mehr wirklich mit den Menschen teilen kann. Und das ist die Tragödie an dieser ganzen Sache.
Es ist auch, damit ist die Kunst ja auch bis zu einem gewissen Grad ihrem Sinn und Zweck entzogen, nämlich dass sie in Austausch geht, dass sie etwas bewegt, dass sie Diskurse anstößt etc. Sie haben darüber gesprochen, dass natürlich viele Entwicklungen in diesem Land von der Bildfläche verschwunden sind. Also man sieht nicht jeden Tag, wie es dort vor sich geht. Wie geht es dort vor sich? Ist das so, wie man sich das vorstellt, wenn ich jetzt einen Pinsel angreife und ein Kunstwerk mache, wird mir die Hand abgehackt? Ist es, geht's da um Leben und Tod? Ist es eine viel subtilere Form der Unterdrückung? Was bedeutet denn dieses Taliban-Regime denn ganz konkret in dieser Alltagsverwobenheit?
Ja, es bedeutet, dass die Menschen einfach in keiner Weise mehr eine Freiheit haben. Also du kannst jetzt nicht mehr zu Hause ein Musikinstrument spielen, ohne die Angst zu haben, dass zufällig unten Taliban vorbeigehen und dieses Instrument hören oder dass sie vielleicht irgendwie von nicht wohlgesonnenen Nachbarn angezeigt werden. Und dann werden diese Menschen, die werden verhaftet, die werden, wenn sie Glück haben, nur vorübergehen. Wenn sie Glück haben, müssen sie nur irgendeine Verwaltungsstrafe zahlen und wird nur ihr Instrument zerstört. Wenn sie Pech haben, landen sie lange Zeit hinter Gefängnis. Sie sind einfach dieser Taliban-Willkür überlassen und das ist auch so unterschiedlich, je nachdem, wie der einzelne Taliban tickt und es ist einfach ein willkürliches Regime, das den Menschen jeglicher Freiheit beraubt und wie halt ein Terrorregime ist, verbreiten sie Angst und Schrecken und wenn man unter Angst und Schrecken leben muss, hat man auch kaum mehr die Möglichkeit, wirklich Kunst zu machen.
In Ihrem Film beleuchten Sie ja ganz stark diese diversen Appelle, die die Botschafterin Bagdari in die Welt rausschickt, auf den unterschiedlichen Plattformen, in den unterschiedlichen Foren, Gremien und so weiter und so fort. Nun habe ich jetzt etwas beobachtet, was vielleicht nur meine subjektive Wahrnehmung ist, aber darum möchte ich es mit Ihnen diskutieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade die Kunst- und Kulturwelt, aber auch die politische Nachrichtenwelt insgesamt sehr appellmüde geworden ist. Das hat mit den vielen kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun. Und dass man sagt, naja, jetzt muss es langsam wieder gut sein mit den ganzen Appellen an eine friedliche Welt. Jetzt muss man die Künstlerinnen und Künstler mal wieder ihre Kunst machen lassen und das Publikum ein bisschen in Ruhe lassen und durchschnaufen lassen und so weiter und so fort. Wie sehen Sie das eigentlich? Welche Verantwortung hat die internationale Kunst- und Kulturwelt, sich da in Konflikte und Krisenherde einzubringen? Hat sie überhaupt eine Verantwortung?
Ich finde, es ist die Verantwortung von jedem einzelnen Menschen, also unabhängig davon, ob er Künstler ist oder nicht. Also ich kann das von mir selber sprechen und ich sehe schon sehr wohl als meine moralische Verantwortung, Appelle in die Welt hinauszuschicken von Dingen, die mir am Herzen liegen und von Ungerechtigkeiten, auf die ich stoße. Und wenn ich jetzt als Künstlerin mein Tool sozusagen die Kamera ist, dann werde ich einen Film darüber machen. Wenn ich jetzt Anwältin bin, dann würde ich Menschenrechtsanwältin sein. Es gibt so vieles zu tun auf dieser Erde, aber das ist jetzt mein persönliches Credo. Ich mag da ist auch gar nicht, ich kann es nicht für andere sprechen. Also ich würde mir wünschen, dass jeder irgendwie einen Beitrag leistet und nicht nur die Kunst- und Kulturschaffenden. Aber traditionell sind die Menschen, sind Künstler auch kritische Menschen und setzen sich mit dem Leben und mit dem Tod auseinander und mit den Konflikten, die es auf dieser Erde gibt. So gesehen ist die Chance, dass jetzt die Kulturschaffenden nicht müde wären, Appelle in die Welt zu schicken, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also ich kann es jetzt nicht sagen, ob es jetzt leiser geworden ist oder ob die Appelle müder geworden sind, ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber es sind Wellen, das stimmt schon. Es ist, manchmal eignen sich Dinge, die einfach so gegen den Himmel schreien, dass Menschen oder Künstler eher wieder aufwachen und sagen, okay, da müssen wir konkret was tun. Und natürlich ist auch nicht jedes Kunstwerk muss eine Kritik an der Welt bedeuten, sondern es kann auch einfach das Gegenteil zeigen. Es kann zeigen, Und das ist auch eine Botschaft, es kann zeigen, wie schön die Welt ist. Und das ist sie ja auch in vielen Bereichen. Auch das ist, glaube ich, wichtig und ist ein gesellschaftlicher Ausdruck. Weil umso größer ist dann der Kontrast zwischen dieser anderen Realität in manchen, auf manchen, manchen Orten dieser Erde. Und ich glaube, es ist wichtig, beides zu zeigen. Es ist wichtig, Appelle zu richten und es ist wichtig, auch die Schönheit dieser Erde zu porträtieren.
Ja, nun sehen wir aber, und das ist vielleicht eine andere komplizierte Komponente, dass wir just anhand jüngerer Konflikte gelernt haben, dass die berühmten Bruchlinien der Gesellschaft, die haben wir immer den anderen Schichten zugeordnet, bevorzugt den bildungsfernen Schichten, wo man gesagt hat, dort eskalieren die Konflikte. Dann haben wir gelernt, dass diese Konfliktlinie mitnichten nur dort verlaufen, sondern mitten in unserer, durch alle gesellschaftlichen Bereiche, durch alle Kontexte, auch durch den Künstlerinnen und Künstler-Kontext, durch die Kulturszene. Und gerade zum Beispiel anhand des Gaza-Konflikts haben wir gelernt, dass auch dieser Bereich, der vermeintlich auf Diskurs spezialisiert ist, gerade daran zerschellt förmlich, weil die Positionen mit so einer Wucht aufeinander knallen und unversöhnlich einander gegenüberstehen. Sie sind ja selbst Künstlerin. Sie sind ja sowohl Dokumentarfilmerin als auch Filmkünstlerin. Sie sind auch oft in der Bewertung von Kunst involviert, aufgrund ihrer Jury-Tätigkeit. Können Sie durch diese Filmperspektiven vielleicht einen Ansatz liefern, wie wir da wieder zurückkehren zu einem konstruktiven Aushandeln?
Also ich finde, es ist vor allem ganz wichtig, dass kein Thema ein Tabuthema sein darf. Also diese Meinungsfreiheit und Redefreiheit ist, glaube ich, ein Grundrecht, das wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Weder als Künstler noch als Mensch. Egal jetzt, wie die politischen Positionen des Landes sind, egal welcher Druck ausgeübt wird und welche Zensur ausgeübt wird, das darf auf keinen Fall sein. Und das hat man jetzt bei Gaza zum Beispiel gesehen. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass man trotzdem den Mut hat, zuzuschauen und auch, wenn Unrecht ist, Unrecht so auszusprechen, ohne sich jetzt da in irgendwelche falschen Ecke rücken zu lassen. Und wenn, dann muss man den Mut haben, die Konsequenz und die Stärke haben, das auch das zu tragen, weil alles geht vorüber, denke ich mir. Und im Endeffekt ist es ganz wichtig, dass man sich als Mensch in den Spiegel schauen kann. Und ein Unrecht ist objektiv ein Unrecht und eine Menschenrechtsverletzung ist eine Menschenrechtsverletzung. Ich glaube, da braucht man gar nicht diskutieren. Egal jetzt, wer diese ausübt. Also ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir, gerade wir als Kunstschaffende, uns nicht zensurieren lassen.
Empfinden Sie das so? Da sind wir nämlich mitten in der Tagespolitik drin. Empfinden Sie das so, dass es eine Form von sozialer Zensur gibt, was Ausdrucksformen zum Beispiel in künstlerischer Form betrifft? Oder was ich als Künstler oder Künstlerin oder Kulturschaffende sagen kann oder darf?
Das habe ich schon im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt beobachtet. Ich persönlich nicht. Mhm. Ich habe mich auch noch nicht öffentlich als Künstlerin in diesem Zusammenhang jetzt, also durch einen Film geäußert. Aber sicher ist es, man beobachtet, dass generell versucht wird, in Bezug auf gewisse Konflikte die Menschen mundtot zu machen, beziehungsweise diese Schwarz-Weiß-Malerei zu leben, die sehr gefährlich ist, weil halt einfach die Wahrheit ist leider, oder die Wahrheit ist ein Graubereich. Und es gibt für vieles nicht eine klare und einfache Antwort. Und es ist wichtig, dass es diese Meinungsfreiheit noch gibt und dass es den Diskurs gibt. Ich glaube, das ist wesentlich, weil nur am Diskurs kann sich eine Gesellschaft weiterentwickeln.
Wobei, empfinden Sie das nicht auch so? Also was mich erstaunt just an dem Konflikt, ist, dass sich gerade die Kunst- und Kulturszene ständig in so eine Entweder-Oder-Haltung drängen lässt. Also ich finde es ja völlig klar, dass es eine Reaktion auf so etwas wie die Dinge, die da passiert sind und Auslöser waren im Oktober damals, dass die Konsequenzen haben und gleichzeitig, dass es unerträglich ist zu sehen, wie Kinder, wie Menschen leiden an einem Ort. Ja? Also das ist ja das eine schließt ja das andere nicht aus, aber ich habe das Gefühl, dass das geht nicht mehr zusammen offenbar. Das Empfinden, dass beides da ist.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich kann sowohl das eine verurteilen als auch das andere. Und sagen wir so, ein Unrecht wird durch ein weiteres und vielleicht objektiv viel größeres Unrecht nicht wieder gut gemacht. Und nur weil ich das größere Unrecht verurteile, bedeutet nicht, dass ich das andere Unrecht nicht auch verurteile. Und das ist das, was ich vorgenannt habe. Ich beobachte auch, dass es eine Art Schwarz-Weiß-Malerei gibt und dass man praktisch, dass teilweise einfach sehr extreme Positionen eingenommen werden. Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird, weil man sieht ja auch jetzt, dass es interessanterweise dann auch wieder, es ist so eine Welle, oder? Dass es dann auch zu Diskursänderungen kommt. Auf einmal ist wieder möglich, gewisse Dinge auszusprechen, weil sie vielleicht davor in der Politik offen ausgesprochen wurden. Und das ist auch interessant. Ich glaube, ich möchte eigentlich als Kultur- und Kunstschaffende nicht darauf warten müssen, etwas sagen zu dürfen, bis die offizielle Position der Politik sich in die Richtung bewegt hat, endlich.
Ja, finde ich, sind spannende Punkte, die Sie da ansprechen. Es gibt eine Sache, die ich jetzt aus rein Medienbeobachtungsgründen tatsächlich nicht nachvollziehen kann, nicht jetzt bei Ihnen im Konkreten, sondern insgesamt, das ist dieses Thema, dass das Leid in Gaza nicht abgebildet werden würde, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das eigentlich jeden Tag in der ZIP, wo das auch sehr kritisch abgehandelt wird im Sinne von, dass es eben gezeigt wird. Das ist ja die Aufgabe von Journalismus, zeigen, wie es ist und dadurch eine kritische Ebene auszulösen, dass ich mich damit auseinandersetzen kann. Also dieses Narrativ der gecancelten Geschichte, dessen, was in Gaza passiert, die würde ich jetzt nicht erkennen, stehe aber auch baff erstaunt vor der Situation, dass diese Positionen nicht mehr verhandelbar sind oder nicht mehr diskutierbar sind. Und da interessiert, darum habe ich Sie gefragt, weil Sie so viele Komponenten kennen. Sie haben in Krisenregionen gearbeitet. Sie haben das Dokumentarfilmerin-Auge, aber gleichzeitig auch das künstlerische Auge. Wie wird da auf einen grünen Zweig kommen? Es ist aber tatsächlich, gebe ich zu viel verlangt, dass Sie in einer Bühneneingangfolge diesen riesen gesellschaftlichen Konflikt auflösen.
Ja, ich wünschte, ich könnte ihn auflösen. Also ich bin schon manchmal fassungslos einfach, was passiert und wie die Weltöffentlichkeit schweigt, das muss ich sagen. Mhm. Und es ist jetzt gar nicht, ich bin auch bei Ihnen, ich finde auch, dass viel berichtet wird und also gerade in letzter Zeit praktisch täglich und das ist ja auch so wesentlich, dass das Bilder herausgelangen und jeder sich eine freie Meinung bilden kann. Aber wie dann in der Praxis, und das ist halt dann wirklich wieder ein anderes Thema, wie in der Praxis von der internationalen Staatengemeinschaft damit umgegangen wird, da bin ich teilweise fassungslos. Da bin ich viel zu ungeduldig. Mhm. Also da, ich hätte schon längst gehandelt. Mhm.
Gut, lassen Sie uns jetzt vom Großen und Ganzen wieder ein bisschen auf eine kleinere Ebene kommen. Das ist ja das Schöne an diesen Podcast-Formaten. Man kann abschweifen, wieder zurückkehren, ohne dass man einen Ultrastress hat, weil das Format zu kurz ist. Sie haben etwas erwähnt, was sehr spannend ist im Umfeld Ihres Filmes oder was die Botschafterin erwähnt. Das sind die sogenannten unwiederbringlich verlorenen Jahre. Also diese Zeit, die einfach weg ist, weil Dinge nicht passieren und weil Menschen nicht an Dingen teilhaben können, die so unglaublich wichtig sind für ihre Entwicklung, für ihr Gesundsein, für ihr Vorankommen, für ihre Verwirklichung und so weiter und so fort. Welche langfristigen Auswirkungen hat denn das Fehlen von Bildung und kulturellen Ausdruck auf eine Gesellschaft, würden Sie sagen? Wie kann man diese kulturelle Lücke, um es jetzt auch mal damit mit positiven Botschaften aufzuladen, wie wird man das wieder füllen können in Afghanistan?
Ich weiß nicht, wie man es wieder füllen kann. Also ich denke mir natürlich, es gibt diese sehr große afghanische Diaspora. Viele Künstler, die im Ausland leben, die üben weiterhin ihre Kunst aus. Und ihre Kunst ist ja auch untrennbar mit ihrer Geschichte, mit ihrem Land verbunden. So gesehen ist es jetzt nicht so, dass die afghanische Kultur verschwinden wird. Aber also der Schaden, der durch diese Zeit, die untätig, also ich sage jetzt auch wieder von der Weltgemeinschaft untätig, verloren geht, also diese vier Jahre sind es jetzt, die kann man nicht mehr wettmachen. Also vor allem nicht in der Bildung, weil man muss sich vorstellen, Mädchen, die bei Machtübernahme der Taliban 13 waren, sind es 17, also die sind praktisch jetzt schon dann aus dem Schulalter raus, aber denen fehlen all diese Jahre und sie vor allem auch jetzt, sie können ja nicht studieren. Das heißt, es wird dann eine Generation von Mädchen geben, die keine Ärztinnen sind, die keine Lehrerinnen sind. Und aber das wird in der Gesellschaft fehlen, weil gerade in der afghanischen Gesellschaft dann die Frauen, die geburtsleading sind oder also die brauchen Ärztinnen, weil sie von Ärzten nicht behandelt werden dürfen. Also das wird direkte Folgen haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also da werden viele Frauen werden sterben, weil es keine Ärztinnen mehr geben wird, weil irgendwann sind diese paar Ärztinnen, die es jetzt noch gibt, gehen in Pension oder sterben. Und wenn es fehlt eine ganze Generation an gebildeten Frauen. Und 4 Jahre ist eine lange Zeit, wenn es um Bildung geht. Und das wissen wir, weil wir Corona hinter uns haben. Wir wissen, was es bedeutet hat, dass Kinder ein paar Monate von zu Hause aus, und die haben Bildung bekommen, aber es war halt über Homeoffice und Homelearning, und trotzdem hat es erwiesenermaßen Auswirkungen auf unsere Kinder schon gehabt. Das muss man sich das Ganze vorstellen, mal 10 oder mal 100 auf die Situation in Afghanistan.
Mhm. Die von Ihnen eben als letzte Botschafterin porträtierte Manisa Bakhtari begibt sich ja auch, stelle ich mir vor, in eine ganz konkrete Gefahr. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das niemanden auf einer zum Beispiel geheimdienstlichen Ebene interessiert und dass das nicht eine Person ist, die gefährdet ist, auf die eine oder andere Art. Wie hat diese Bedrohung, diese konkrete, vielleicht aber auch diese diffuse Bedrohung, Ihre Regiearbeit eigentlich beeinflusst? Ist das etwas, das Sie in Ihrer Kunst oder in Ihrem Arbeiten noch einmal zusätzlich politisiert hat? Ist das etwas, das Ihnen Angst gemacht hat? Haben Sie konkrete Bedrohungsszenarien selber erlebt, weil jemand gesagt hat, wenn Sie diese Frau porträtieren, dann wird Ihnen dies und jenes passieren? Oder stelle ich mir das zu dramatisch vor?
Also ich bin niemals bedroht worden und ich habe jetzt auch keine Angst. Die Botschafterin hat auch keine Angst, weil sie eine furchtlose Person ist. Aber objektiv gesehen ist sie absolut bedroht. Und es war für mich so wichtig, im Zuge dieses Filmemachens jetzt ihre Gefährdung nicht zu erhöhen. Also ihre Sicherheit ist von mir in erster Linie gestanden. Natürlich kann jetzt der Kritikpunkt kommen, ja, durch diesen Film ist sie noch mehr exponiert, kann sein. Aber sie ist jeden Tag tritt sie irgendwo in Social Media auf. Also die Taliban wissen längst von ihr. Ich nehme an, dass sie auch von dem Film wissen. Das ändert nicht das Schicksal der Botschafterin. Also sie ist so oder so exponiert und man kann nur hoffen, dass alles gut geht.
Was sind Sie eigentlich in so einem Fall? Sind Sie Journalistin? Sind Sie Weggefährtin? Sind Sie Verbündete? Sind Sie Mitaktivistin? Wie würden Sie Ihre Rolle da eigentlich sehen in sowas?
Ich bin, glaube ich, alles. Ich bin Ihre Freundin. Ich bin Beobachterin. Ich bin Wegbegleiterin. Ich bin auch Ihre Beraterin teilweise, weil sie mit mir einfach vieles bespricht. auch wenn es jetzt ins Politische und Diplomatische geht. Also wir haben mittlerweile so eine starke Beziehung. Ja, und ich bin gleichzeitig, oder ich war gleichzeitig als Dokumentarfilmer natürlich auch in gewisser Weise eine Journalistin, die eine Geschichte erzählen möchte und einen Menschen begleiten möchte, der vieles Interessante zu erzählen hat. Also meine Rolle war sehr vielseitig oder ist noch immer vielseitig.
Mhm. Nach allem, was Sie da jetzt gesehen haben, was Sie da gelernt haben, was Sie da dokumentiert haben, mitbekommen haben, gibt es für Sie eigentlich irgendeine Hoffnung, dass das Thema Mädchen-, Frauenbildung, Kunst, Kultur, dass all diese Dinge in Afghanistan wieder aufleben? Oder ist der Verlust so tiefgreifend, dass Sie für den Moment sagen, es ist nahezu hoffnungslos? Oder haben Sie so kleine Hoffnungsschimmer, an denen Sie festmachen würden, okay, diese Geschichte ist noch nicht auserzählt?
Nein, die Geschichte ist sicher nicht auserzählt. Also sobald die Taliban weg sind, werden auch die Menschen in Afghanistan wieder frei ihre Kunst ausüben können. Und an die Kunst kann man ja, Kunst ist ja unsterblich. Und es wird eine neue Generation an Künstler geben. Also es ist einfach nur die Frage, mit wie viel Freiheit sie ihre Kunst ausüben können. Jetzt mit sehr wenig Freiheit oder halt nur im Ausland. Aber die Kunst, die wird es weitergeben und die verschiedensten kulturellen Ausdrucksformen wird es weitergeben. Also es werden die Taliban werden es nicht schaffen, eine Gesellschaft so zu verändern, dass es keine Kunst mehr geben wird.
Erlauben Sie mir zum Abschluss noch eine allerletzte Frage. Wir zeichnen heute ein, zwei Tage vom Start Ihres Films auf. Der startet am 15. August in den österreichischen Kinos. Und ich möchte einen kurzen Abstecher in die österreichische Kulturpolitik wagen. Im Zuge der letzten Kürzungen ist der Film ordentlich zum Handkuss gekommen, kann man sagen. Also das war ja wirklich ein großes Schlachtfeld. Glauben Sie, dass Sie hier noch Bedingungen vorfinden, um in Zukunft Filme wie Die letzte Botschafterin drehen zu können?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich hoffe schon, weil sich ja Gott sei Dank jetzt die politische Richtung nicht ganz geändert hat, wie sie uns gedroht hätte. Dann hätte ich so einen Film, also wenn die Freiheitlichen an die Macht gekommen wären, ich sage es jetzt so direkt, dann hätte ich natürlich diesen Film Die letzte Botschafterin nie machen können. Ich glaube nicht, dass das ein Film gewesen wäre, der gefördert worden wäre. Aber jetzt bin ich da schon optimistisch, dass die politischen Entscheidungsträger weise genug sind, um Filme wie diese zu fördern, die ja nicht, da geht es ja nicht nur um einfach die Kunst des Filmemachens, da geht es um so eine wichtige Botschaft und um so ein wichtiges Instrument, das dann über das Filmemachen hinaus so eine starke Kraft entwickeln kann, wie es jetzt dieser Film tut. Also wir haben den jetzt auch schon vor der OSZE gezeigt. Wir arbeiten daran, den eventuell im Zusammenhang mit der UNO-Hauptversammlung in New York zu zeigen. Also es besteht irrsinnig großes Interesse an dem Film. Und das beweist, dass es so wichtig ist, Filme und generell Kunst weiter zu fördern. Also dort darf man nicht kürzen.
Frau Haller, vielen lieben Dank, dass Sie mit mir trotz, glaube ich, sehr umfangreichen Presseprogrammen sich eine Stunde genommen haben, über Ihre Arbeit zu sprechen. Das war sehr erhellend. Alles Gute für den Filmstart.
Vielen Dank.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort Auf www.bühneneingang.at gibt's auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.